Radio.
Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Radio Frei. Radio Frei.
Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen hier bei Radio Frei bei der Frauenredaktion. Oh, und wir haben gleich eine Untermusik. Juhu. Ich weiß schon, was hier passiert. Wir machen eine Sendung zu Hexen.
Ja, das,
interessanterweise bringen die ja manche Dinge des strukturierten Alltagslebens durcheinander.
So wird es gesagt.
Herzlich willkommen. Ja, wir wollen uns in dieser Stunde mit diesem Thema beschäftigen und ich bin total gespannt drauf.
Ja, ich freue mich auch schon richtig dolle und bin gespannt, was wir so erzählen aus unseren unterschiedlichen Blickwinkeln.
Ja.
Vorher wollte ich noch einmal sagen, weil es mir irgendwie persönlich wichtig war, darauf hinzuweisen, dass heute GEAS in Kraft tritt, also dieses gemeinsame europäische Asylsystem, was beschlossen wurde und wo jetzt alle Staaten der Europäischen Union das umgesetzt haben sollen und ihre eigenen Gesetzgebung verankert haben sollen. Genau, und das Problem dabei ist halt, dass eigentlich das Asylrecht mehr oder weniger ausgehebelt wird und man sieht die ganze Menschenverachtung, die dem zugrunde liegt, also Abschottung, Abschiebung um jeden Preis, auch auf Kosten von Menschenleben und die Mitverantwortung von Europa für die Fluchtursachen wird eigentlich komplett ausgeblendet. Also Leute können eben halt in sogenannte sichere Herkunftsstaaten abgeschoben werden und auch in Drittstaaten. Allgemein die Abschieberegelungen verschärfen sich. Ihr könnt das ja auch nochmal selber nachrecherchieren. Und genau, was da vielleicht auch wieder sichtbar wird, dass gesellschaftliche Probleme auf geflüchtete Menschen geschoben werden, obwohl die Ursachen eigentlich in sozialer Ungleichheit oder auch in der Wirtschaftsordnung liegen. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema mit den Hexen, auch wenn ich das auf jeden Fall nicht miteinander vergleichen möchte. Ja, genau, also guckt selber, was ist GEAS, was bedeutet das? Guckt in eurem Umfeld, ob ihr Leute irgendwie anders unterstützen könnt und wie man sich auch zusammen organisieren kann, dagegen zu protestieren und diese Abschiebeknäste zu verhindern, die ja schon gebaut wurden.
Mhm.
Ja, das sind ja alles sozusagen immer Prozesse, die voranschreiten, nicht von heute auf morgen, aber man sieht einfach daran, wie sozusagen so die ganzen rechten und rassistischen Narrative jetzt einfach von der jetzigen Bundesregierung, der CDU und der SPD umgesetzt werden.
Ja.
Ja, das ist schon echt wirklich ganz schön schlimm. Deswegen viel Kraft an alle Leute.
Genau, viel Kraft an alle Leute und natürlich spätestens am 4. Juli bei den Protesten gegen den Bundesparteitag der AfD, wo hier Radio Frei auch live senden wird, wird es vielleicht einfach größere Gruppen geben von Menschen, die ja miteinander stehen und vielleicht auch gut zu diesem Thema in Austausch kommen können.
Das stimmt. Große Vernetzungsmöglichkeiten auf jeden Fall auch. Vielleicht auch dann so deutschlandweit, was natürlich beim Thema Asyl wirklich gut ist.
Ja.
Ja.
Okay, ich denke, wir machen vielleicht noch eine Musik, bevor wir jetzt in das Thema Hexen eintreten. Und ich würde jetzt plädieren für die Heiterkeit.
Ja.
Die Heiterkeit mit schwarzer Magie in manchen Momenten dieser Zeit vielleicht und Stilmittel.
Schwarze Magie hilft unter Garantie. Sie bringt dich an ein Ziel und enttäuscht dich sicher nie. Ich tendiere zu schwarzer Magie. Schwarze Magie ist besser als ihr Ruf, wenn sonst nichts mehr funktioniert. Es ist der beste Move, manchmal hilft nur noch schwarze Magie. Schwarze Magie, schwarze Magie, manchmal hilft nur noch schwarze Magie. schwarze Magie ist praktisch unschlagbar, zur Unterstützung präventiv fürs Abwenden von Gefahr. Ich tendiere zu schwarzer Magie. Schwarze Magie ist meine Art Ventil, eine Freundin in der Not, wenn man weiß, was man will. Manchmal hilft nur noch schwarze Magie. Schwarze Magie, schwarze Magie. Ich glaube an schwarze Magie, schwarze Magie, schwarze Magie. Manchmal hilft nur noch schwarze Magie.
Das war die Heiterkeit mit schwarzer Magie und wir steigen ein mit nicht mit magischem Denken, sondern mit wie auch immer gearteten Forschungen. Und du hast letztens zu mir gesagt, lass uns mal eine Sendung über Hexen machen. Und ich war total verblüfft und dachte, boah krass, hat mich ja schon länger keiner mehr gefragt, was zu Hexen zu machen. Und fand's super. Und mich würde interessieren natürlich, wie ist dein eigener Zugang überhaupt gewesen oder wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
Ja, danke, dass du mich das fragst und auch, dass du dich auf das einlässt. Irgendwie war das so ganz zufällig. Also ich habe das Gefühl, auf so Social Media oder allgemein irgendwie so im Internet findet man immer mehr so den Trend, dass irgendwie Frauen so sagen, sie sind irgendwie Hexen oder es gibt so Songs von irgendwie Frauen, die so Popmusik machen oder so, die auch irgendwie Lieder über Ich bin eine Hexe machen. Und dann war das irgendwie so präsent und dann manchmal falle ich dann in so ein Rabbit Hole rein, also dass ich dann irgendwie ganz viel über Sachen herausfinden möchte. Weil irgendwie hat es mich einfach so sehr irritiert, muss ich sagen. Also irgendwie war ich so, woher kommt dieser Zusammenhang, dass sich jetzt so Frauen heute irgendwie als Hexe selbst bezeichnen? Ist es so ähnlich wie so sich irgendwie, keine Ahnung, jetzt so Bitch oder so, also so Beleidigungen aneignen? Und dann habe ich einfach darüber nachgedacht, finde ich das eine gute politische Praxis oder finde ich das irgendwie, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen? Und dann war ich auch auf so einer Demonstration vor dem 1. Mai, also so einer Walpurgisnacht-Demonstration. Und mich hat das alles so irritiert. Also für mich war das so eine Form von, ich nehme eigentlich Femizid nicht so richtig ernst, weil wir tanzen dann so im Ringe rein umher. Und gleichzeitig, und ich finde es ganz ambivalent, weil gleichzeitig entsteht dadurch natürlich so ein Gemeinschaftsgefühl und das ist auch voll schön. Aber irgendwie ist es für mich auch befremdlich, wenn dann nicht so wirklich darüber nachgedacht wird, was hat eigentlich, also was war eigentlich die Hexenverfolgung? Mhm. Und irgendwie habe ich mich dann mehr damit beschäftigt, was das überhaupt historisch für ein Prozess war und fand daran ganz viele Sachen ganz, ganz spannend, weil ja auch zum Beispiel so die Erzählung ist, dass irgendwie viel Hebammen ermordet wurden, weil die irgendwie so Verhütungswissen hatten oder sowas. Und das ist auf jeden Fall historisch nicht nachgewiesen, aber nichtsdestotrotz kann man es auf jeden Fall als Femizid bezeichnen, weil Frauen systematisch umgebracht wurden, eben halt weil sie Frauen waren, weil ihnen nachgesagt wurden, dass sie mit dem Teufel im Bunde stehen, dass sie sich von dem beeinflussen lassen und dass es schon einfach darum ging, Frauen zur Ordnung zu rufen und ihnen sozusagen ihre von der Gesellschaft zugewiesenen Geschlechterrollen, dass sie sich da fügen und dass aber ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen aufeinander wirken und dass es eben halt nicht zentral die Kirche war, die das irgendwie gesteuert hat, sondern dass es eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Bewegung war, wo die Kirche, also einzelne Leute aus der Kirche halt irgendwie Pamphlete geschrieben hat, ganz bekannt ist so der Hexenhammer, wo halt nochmal besonders so stark betont wird, dass eigentlich vor allen Dingen Frauen Hexen sind, aber wo auch viele Gerichte einfach mitgemacht haben, also sozusagen da, wo so leichte staatliche Strukturen waren, aber noch keine festen staatlichen Strukturen, da wurden besonders viele Hexen umgebracht. Sowieso oder es wurden ja Frauen umgebracht, keine Hexen, sowieso, also man geht so von 40.000 bis 60.000 ermordeten Personen aus und fast die Hälfte davon fallen, also der Ermordungen fallen auf das jetzt Gebiet von Deutschland. Und genau, also HistorikerInnen sagen eben halt, es liegt daran, dass es da noch keine feste zentralistische staatliche Struktur gab. Wobei man natürlich sagen kann, wenn man sich jetzt bei zum Beispiel nach Frankreich guckt, wo es eine zentralistische Struktur gab, da wurden nicht so Hexenprozesse durchgeführt. Allerdings war die Frau da auch schon sehr bürgerlich angepasst und unterdrückt.
Genau, mich würde noch mal interessieren, so wenn du, also das finde ich immer super spannend, wie denken meine Gegenüber eigentlich? Ich würde dann noch mal so meinen Zugang erzählen. Wie recherchierst du? Welche Quellen nutzt du?
Also ganz viele unterschiedliche Sachen, muss ich sagen. Also, aber vor allem im Internet, aber da viele unterschiedliche Sachen. Also ich gucke schon als erstes eigentlich immer auf Wikipedia, dann habe ich so einen guten Überblick und dann gucke ich, keine Ahnung, was haben so Bundeszentrale für politische Bildung, Deutschlandfunk, was haben aber auch vielleicht so irgendwelche Nischen-Webseiten geschrieben, was gibt's für Videos. Also ich glaube, ich brauche so ein bisschen so das Gefühl, dass ich nichts Neues mehr lese. Also, und dass die Sachen, die ich lese, von den anderen Quellen auch gesagt werden. Mhm. Also, dass sozusagen so ein kohärentes Bild entsteht. Und ich glaube, deswegen liebe ich auch Wikipedia, man kann ja dann immer von einer Sache zur nächsten kommen. Und dann habe ich, keine Ahnung, Hexensabbat. Was hat das mit Antijudaismus zu tun? Mhm. Verschwörungsideologien oder dann halt so, woher kommt eigentlich dieses Walpurgisnacht? Das kommt eigentlich von Walburga, das ist eigentlich so eine katholische Heilige und so weiter. Also so rundherum. Ja, wie ist das so bei dir? Guckst du auch im Internet?
Ich gucke auch im Internet, aber nicht nur, weil ich fand es so spannend, dass du das gesagt hast mit den Hexen und weil wir in der letzten Sendung das Thema Frauengesundheit hatten und ich so mit meiner Herkunft aus der Frauengesundheitsbewegung habe tatsächlich so in der Wendezeit das erste Mal war ich mit diesem Thema konfrontiert, hatte vorher noch nie wirklich was davon gehört. Und da ist sozusagen wie so meine Base zu diesem Thema. Und zu der Zeit war es so, dass ja in den 70er und 80er Jahren sind ja praktisch die feministische Forschung entstanden aus der zweiten Frauenbewegung heraus und auch feministische Geschichtswissenschaft ist in der Zeit entstanden. Das gab es ja praktisch vorher in dem Sinne nicht. Und da war halt ein Thema, was die Frauengesundheitsbewegung aufgebracht hat, war halt das Thema Hexen. Und das Thema Hexen und wir erobern uns die Nacht zurück. Und es war so ein ganz großes Thema von Selbstermächtigung. Also ganze Zeitschriften, also die Courage zum Beispiel, die ist ja schon, ich glaube jetzt 60 Jahre gibt oder 50 Jahre, die hatten dann irgendwie so Zeitungstitel, die neuen Hexen sind zurück und das galt als so eine Form der wirklich Empowerment in dem Ganzen und ich gucke dann erstmal tatsächlich so von den Schlagworten her, Feminismus, Hexe und so weiter, dann gucke ich im digitalen deutschen Archiv der Frauenbewegung. Das ist für mich so, ich gucke tatsächlich nie auf Wikipedia, ist interessant. Mhm. Und dann ist es so, dass ich so Anfang der 90er gab es halt relativ viel Literatur zu dem Thema und als ich jetzt in meinen Schrank geguckt habe, habe ich auch ein Buch gefunden, das heißt Mittelalterliche Frauenbewegung von Ute Weinmann. Und da ist relativ viel drin. Dann habe ich gefunden, die hast du wahrscheinlich auch gefunden, Silvia Federici.
Caliban und die Hexe, ja.
Genau, die hatte eines der ersten Bücher geschrieben in den 70ern. Und da gibt es ja auch Neues, da kann man nachher, glaube ich, ganz gut drauf eingehen, weil die kommt ja jetzt eher so aus so einer marxistischen Denkrichtung. Und dann gab es ja in den 70er, 80er Jahren war eines der Hauptbezüge eben die Frauengesundheitsbewegung. Und ich denke, da kommt von diesem, weil es eben aus dieser Richtung gekommen ist, war dieser Zugang auch viel zu den der Vernichtung des Wissens der weißen Frauen und Hebammen und dass Hexen so eine extrem durchgängig positive Zuschreibung bekommen haben. Ne? Und wo ich denke, ja, das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Da gibt es mehr Forschung dazu, aber das war der Stand Anfang der 90er. Ich glaube, das muss man einfach historisch auch so sehen. Ne? Das sind jetzt irgendwie 35 Jahre her. Da hat sich was verändert. Und dann habe ich nochmal so weitergeguckt und dann, also klar, Silvia Federici, finde ich, kann man auf jeden Fall gut nachlesen. Dann habe ich so eine Seite gefunden, der hat mich echt, dachte ich, ach krass, diese Kirche. Es gibt einen Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung. Der ist bei irgendeiner Diözese in Süddeutschland angesiedelt, die wirklich seit Jahr und Tag machen die ausschließlich diese Forschung. Also echt krass.
Spannend, ja, krass.
Ja, und dann habe ich gefunden, dass hier im Max-Weber-Kolleg hier in Erfurt gibt es auch ein also Forschende, die zu den Beginn forschen. Mhm. Und das war mein zweiter Zugang, weil aus der historischen Forschung heraus gab es dann in den 90ern Frauen, die zu dem Beginn geforscht haben. Und das ist ja, sind ja die Frauen, die praktisch ab dem 11., 12. Jahrhundert sich unendlich verbreitet haben in Gemeinschaften und Gruppen und sowohl mit dem Bezug zur Kirche, aber auch nicht. Und dann gab es ja hier in Thüringen auch eine Beginengemeinschaft und dadurch habe ich einen sehr intensiven Bezug dazu. Und das ist ganz spannend, weil ich habe auch nochmal jetzt was gefunden, aktuell zu Erfurt, zu dem Thema. Und der Hexenhammer, der war ja viel später.
Genau, weil die Hexenverfolgung, die war ja gar nicht im Mittelalter, sondern die war in der frühen Neuzeit.
Genau, ich glaube, es ist wichtig, auch historisch einzuordnen. Trotz alledem gab es ja vorher die Ketzerbewegung und oder Menschen, die als Ketzer bezeichnet worden sind. Und da sind ja Frauen eben auch schon und da auch beginnen eben zum Teil Heresie bezichtigt worden und auch schon verbrannt worden. Also ja. Es hat eine Vorgeschichte.
Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist genauso ein Prozess wie viele andere gesellschaftlichen Prozesse, aber es hat eben halt nochmal in der frühen Neuzeit einen ganz neuen Aufschwung bekommen, weil also diese Verfolgung von sogenannten Ketzern oder da halt so nicht-christlichen Bewegung, da ging es schon noch vermehrt um die Religion und da waren jetzt zum Beispiel Frauen nicht die Hauptopfer, sondern da war eher eine ausgewogene Geschlechterverteilung in den Ermordeten und da waren es halt auch keine systematischen Prozesse. Also sozusagen diese Gerichtsbarkeit und dass so neue Gesetze geschaffen wurden zu Folter und sowas allem, das war da halt noch gar nicht so ausgeprägt. Ja, und deswegen, also sozusagen in der frühen Neuzeit, das finde ich daran auch so spannend. Also es ist gerade in diesem Umbruch, wo eigentlich sozusagen so aufklärerische Gedanken langsam sich formen. Und natürlich ist es immer noch alles in der Vormoderne und so. Aber es ist so dieses Zusammenwirken aus so, ja, irgendwie Kirche, staatlichen Strukturen, aber auch wirklich ganz klar der Bevölkerung, die so sagt, wir wissen gerade nicht mit den Krisen der Zeit, es gab da so eine kleine Eiszeit und auch so viele Missernten und sowas.
Und der 30-jährige Krieg war wir sind ja so im 17. Jahrhundert.
Ja, ja.
Und der Übergang auch, ne, die Auseinandersetzung von also der Protestantismus, also hier in Luther. Erfurt, Luther, der ist natürlich auch sehr geprägt von dieser Debatte.
Ja, Luther war auf jeden Fall auch jemand, der an Hexen geglaubt hat und dazu aufgerufen hat, die zu ermorden.
Ja.
Und das war auch natürlich gleichzeitig alles mit dem Buchdruck. Mhm. Und das hat natürlich auch krass dazu beigetragen, dass sich überhaupt halt diese Schriften wie jetzt so der Hexenhammer oder sowas, dass es sich überhaupt verbreiten konnte. Also sozusagen ganz viele parallele Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es sich dann so ausbreiten konnte. Und ich fand auf jeden Fall auch nochmal so sehr spannend, was du gesagt hast mit diesen so, wir müssen auch die historischen Prozesse sozusagen, also was es für Erkenntnisse gab oder so, müssen wir auch als Kinder der Zeit sehen. Und genau, so überhaupt, dass das Thema Hexenverfolgung und so, dass das überhaupt Thema geworden ist, ja. Das ist auf jeden Fall auch der Frauenbewegung zu verdanken.
Genau, und, ich habe da so ein, also ja. Es gab ein Buch, ne, das hieß, bist du wahrscheinlich auch drüber gestolpert, dass also tatsächlich diese Frauengesundheitsbewegung hat einfach diesen extremen Bezug genommen zu den Hexen und dieses erste Buch, was rauskam, war 1975, Hexengeflüster und dann, ne, dann gab es diese, also die Sprüche, die gibt es ja zum Teil, glaube ich, auf den Walpurgisnacht-Demos, die es ja da von da an sich etabliert haben auch, ne, dieses Zitter, Zitter, die Hexen sind wieder da, die Nacht gehört den Frauen, ne, also es ist so ein Bild entstanden, so ein historisches Bild, dass Hexen die widerständigen Frauen per se sind.
Genau, und ich glaube, das stört mich daran so,
ja.
Weil das sozusagen, also für mich macht es so was auf, was eigentlich sozusagen diese Sicht der damaligen Gesellschaft wie so bestätigt, nämlich dass das so besondere Frauen waren. Mhm. Dabei waren das halt wirklich ganz normale ja. Frauen, die überhaupt nichts mit Hexerei zu tun hatten, die so waren, ich möchte auf gar keinen Fall als Hexe bezeichnet werden. Und besonders viel sind auch alte Frauen und sozial schwache Frauen umgebracht worden, aber auch viele junge Frauen, weil die zum Beispiel keinen männlichen Vertreter hatten, der sie vor Gericht vertreten konnte, mhm. und die konnten da nicht verteidigt werden. Wo es aber auch sozusagen dann einfach darum ging, wen von der Gesellschaft kann man am ehesten loswerden. Und ich glaube, jetzt heute, also das hat sich vielleicht auch einfach gewandelt, also damals die Frauenbewegung, da dieses Bild der Hexe, und heute habe ich das Gefühl, Hexen sind auch so ein bisschen so sexy und mhm. so ein bisschen so wütend. Und wir sind schon so gegen Männer, aber eigentlich haben wir uns irgendwie gar nicht so richtig damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, in einer patriarchalen Gesellschaft zu leben und dass es halt heute immer noch Hexenverfolgungen gibt, und da schon viel, viel mehr Menschen umgebracht wurden als jetzt in der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit. Und dass einfach das Thema, also die Ermordung von Frauen, immer noch so real ist, dass ich persönlich es so ein bisschen so lächerlich machend finde, sich mhm. jetzt so als Hexe zu bezeichnen. Und wo ich manchmal so denke, ihr wisst schon, dass das keine Hexen waren, sondern dass das halt wirklich ganz normale Frauen waren, die ja versucht haben, die Leute davon zu überzeugen, dass sie halt nicht irgendwen vergiftet haben oder dass sie vom Teufel besessen sind und sowas alles.
Dass sie Schadenszauber gemacht haben.
Ja, genau, das war natürlich ja, auch das sehr, war, also, sehr ein großes
und Ding. Und ich denke, das ist natürlich auch passend für diese Zeit. Ne? Und wie leicht es war, eine andere zu denunzieren. Ne? Dafür gibt es ja unendlich viele Gerichtsakten und in vielen Museen ja. ist es historisch ganz gut aufgearbeitet. Ich habe da gerade nochmal so aktuelle Sachen gelesen zu der Anna Göldin in der Schweiz, die 1732 als letzte Hexe verbrannt ja. worden ist. Mir ist es auch mal wichtig, das zu differenzieren, ne? Weil wir haben jetzt, also einmal dieses historische Bild als Widerständlerin, und ich glaube, es war in den 70er Jahren für die Frauen unfassbar empowernd, dass zum Beispiel das Frauenwiderstandscamp im Hunsrück hat einen extremen Bezug zu dieser hexischen Energie gehabt. Das hat ja irgendwie über 10 Jahre bestanden. Da ist in dieser Region extrem viel passiert, und ich habe was total Schönes gefunden, und zwar von einem belgischen Putzfrauenkollektiv, das hieß Der befreite Besen. Die haben damals zum Streik aufgerufen in den 80ern. Das fand ich sehr berührend.
Ja, voll. Ich soll Musik spielen, aber eigentlich will ich noch weiter erzählen. Aber
wir können auch erstmal Musik machen. Eine Nachdenkpause machen.
Ja, ihr könnt ja mal über das Gesagte nachdenken. Wir kommen gleich wieder.
Zu schnell gelaufen aus
ausgerutscht, gestolpert, Taumeln hin und her. Die weißen Fahnen rausgehängt, ich bin dir längst ergeben, mein Herz. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond, lacht über uns. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond, lacht über uns. Und der Mond, lacht über uns. Und der Mond, lacht über uns. Den letzten Sommer eingepackt, verschnürt sicher im Schrank, verstaut. Hast mich umhüllt, du süßes Bauchgefühl, und nun verlass mich noch nicht. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond, lacht über uns. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond, lacht über uns. Und der Mond, lacht über uns. Und der Mond, lacht über uns.
Die neuen Hexen sind wieder da und jetzt höre ich mich schlecht, jetzt höre ich mich besser. So, wir sind in der Frauenredaktion und wir sprechen heute über Hexen und wir sprechen vor allem über unsere verschiedenen Zugänge zu dem Thema und wie hat sich die historische Perspektive darauf auch in den letzten 35, 40 Jahren verändert, weil an der Stelle, wo wir gerade waren, ich würde die These aufstellen, es gibt einmal diesen Strang der Forschung, die aus der zweiten Frauenbewegung kommt. Es gab ja Ende der 80er auch viel diese Frauensommeruniversitäten, wo einfach Frauen sich getroffen haben und sich zu ihren, also ich sag mal auch so sehr praxisnahen Forschungen ausgetauscht haben. Und dann gibt es die ganz klassische historische Forschung, die wir dann finden zum Teil in den, was ich vorhin gesagt habe, diesen Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung. Die haben ganz interessante Dokumentationen, das ist so ganz streng Geschichtswissenschaft. Und dann habe ich dieses eine Buch gefunden, was auch im Rahmen der Geschichtswissenschaft verlegt worden ist. Ich glaube, von der Ute Weinmann, Mittelalterliche Frauenbewegung. Das ist von 1990 Und dann weiß ich nicht, ob du über die gestolpert bist, aber müsstest du, bist du wahrscheinlich, weil die ist, glaube ich, Grundlage für den Wikipedia-Eintrag, die Claudia Opitz-Bellakal. Das ist eine Historikerin aus Basel, die das nochmal aktuell sehr differenziert eben macht mit den Sachen, die du auch erzählt hast. Also, dass sie sagt, warum wurde die Hexenverfolgung vor allem zu einer Verfolgung von Frauen, wo sie das so differenziert in, also einmal gibt es die Benachteiligung im Gerichtswesen, das heißt, Frauen waren ja gar nicht beteiligt im Gerichtswesen, sondern waren einfach vor allem Opfer. Dann diese Geschlechtsspezifik von Alltagsmagie und Konflikten, also wurde eben den Frauen zugeschrieben. Und dann einfach dieser, und das war mir nicht so klar, dass in dieser Zeit die sogenannte Dämonologie entstanden ist. Die Forschung zu den Dämonen und dass die der also die Grundlage ist für Inquisitions, für den Hexenhammer. Wie ist das eigentlich mit dem Teufel und deren Anhängern? Und das war mir nicht so klar. Und da forschen die bis heute dazu. Ist krass, wenn man da irgendwie schaut. In diesem Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung, da gibt es bis heute große Tagungen im Bereich der Kirchen zum Thema Dämonologie, die Dämonen.
Ja, ich glaube, das ist halt genau das, was diese Zeit sozusagen so auszeichnet. Nämlich so eine Vermischung von Aberglauben, der da so institutionalisiert wird und der dann auch so verwissenschaftlicht wird und so getan wird, als gäbe es sozusagen so objektive, sichtbare Zeichen oder so, warum jetzt Leute Hexen sind. Und genau, ich habe auch von Claudia Opitz-Bellakal den Artikel gelesen, Hexenverfolgung, ein historischer Femizid. Mhm. Und da macht sie das eben halt auch nochmal sehr dolle auf, was es für Mythen gibt da drumherum und was eigentlich heutzutage so die neuesten Forschungsergebnisse sind. Und vor allen Dingen ist es ja auch so ein Ding, also jetzt so mit der Frauenbewegung, einfach in Deutschland, also sozusagen 1977 gab es so die ersten Take Back the Night Demonstrationen weltweit, mhm, und in Deutschland sind die Frauen da so als Hexen verkleidet auf die Straßen gegangen, mhm, aber das hat in keinem anderen Land der Welt sozusagen so stattgefunden, sondern ich glaube, so diese Verbindung von irgendwie so diesem Mystischen oder so, das war einfach vielleicht auch daran halt geschuldet, dass diese zweite Frauenbewegung schon einen gewissen Hang zu Esoterik hatte und auch den Körper natürlich so sehr in den Mittelpunkt gestellt hat.
Was aber wiederum keine Verbindung ergibt.
Warum?
Esoterik und Körper. Der Körper erstmal per se, würde ich sagen, ist sehr stofflich.
Ja, aber
wenig Esoterik.
Habe ich das Gefühl, da ist so sehr zentral so immer, wie reagiert der Körper auf irgendwelche Sachen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber reden.
Nein, da stecken wir nicht ein.
Esoterik ist. Aber ja, genau. Ich bin auf jeden Fall keine Hexe von heute, sondern ich bin eine Frau. Und finde es eben halt irgendwie falsch, sich als Hexe zu bezeichnen. Oder ich verstehe auch irgendwie nicht so richtig, was damit so erreicht werden soll. Weil irgendwie möchte ich gar nicht so dieses Bild weiter fördern. Zumal halt Hexe auch immer noch dann als Schimpfwort für gerade irgendwie ältere Frauen genommen wird, die halt nicht mehr dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen.
Und, also könnte heute sagen, ja, das ist ja auch total interessant, wenn wir es auf heute schauen, es sind im Grunde genommen die Wechseljahresfrauen, die davon betroffen sind. Und wenn du mal schaust, was da passiert in unserer Gesellschaft ist, dass ja auf einer gesellschaftlichen Ebene die Wechseljahre ja auch irgendwie weggemacht werden sollen. Also die Frauen sollen weiterhin funktionsfähig bleiben und auch weiterhin ihrer exklusiven Schönheit frönen. Dafür wird viel geforscht und viel Geld ausgegeben und sie sollen auch ihre Arbeitskraft irgendwie gut weiter verwerten und weniger ausfallen. Ist ja auch interessant, weil damit wird ja offensiv auf einer verwertungskapitalistischen Ebene gegen das Bild einer Hexe gearbeitet.
Ja, also voll.
Ich würde sagen,
so Kapitalismus irgendwie gegen Hexen. Also ich glaube, Kapitalismus ist halt einfach, dass er alle Personen gleich machen möchte und dem ist es eigentlich auch ein bisschen egal, welches Geschlecht die Leute haben, solange sie halt so sich der Verwertungslogik hingeben. Aber nichtsdestotrotz mussten sich halt erstmal alle Leute sozusagen dieser Verwertungslogik unterwerfen. Und das ist ja auch, was Friederici in Caliban und die Hexe eigentlich herausarbeitet. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation, wo sie halt sagt, es ist nicht nur so, wie bei Marx beschrieben, die ursprüngliche Akkumulation über Produktionsmittel, sondern eben halt auch über die Körper von Frauen. Also nicht nur Enteignung von Land, sondern auch Enteignung von den Körpern und insbesondere von weiblichen Körpern. Und dass sozusagen die Hexenverfolgung ein Mittel war, Frauen ihren Platz in der Gesellschaft zuzuweisen, wo sie sich nicht raus wegbewegen sollen. Und der natürlich dann dazu gedient hat, dass sie sich als Hauptreproduktionsperson irgendwie so sehen, die natürlich gleichzeitig auch noch Lohn arbeitet, aber eben halt trotzdem auch noch für die Versorgung der Familie zuständig ist und eben halt dieses bürgerliche Ideal, was dann immer mehr entstand oder auch schon da war im 17. Jahrhundert, dass die Frauen sich dem untergeordnet haben einfach.
Ja, und Silvia Federici wird ja auch, hat ja jetzt nochmal, als ich jetzt so recherchiert habe, die hat gerade nochmal sehr aktuelle Interviews zu diesem Thema gegeben, so in den letzten 5 Jahren, weil es, glaube ich, eine Neuauflage gab von ihrem Buch, beziehungsweise neue Aufsätze dazu. Und sie steht sehr in der Kritik aus den, also weil ihr gesagt wird, sie wäre da sozusagen nicht wissenschaftlich genug herangegangen. Ich finde es sehr stark, dass sie sich konsequent auf dem Boden der Frauenbewegung mit dem Zugang oder der marxistischen Frauenbewegung auch mit den Begriffen auch von reproduktiven Wissen also weiterhin bewegt.
Ja, ich finde auf jeden Fall auch, sie macht eine gute Theorie auf, aber ich würde auch sagen, historisch ist da vielleicht nicht alles so korrekt. Ja. Und zum Beispiel, ich dachte immer, das ist schon ewig alt, aber das ist 2004 erschienen. Ja. Und da gab es auch schon sozusagen neuere Erkenntnisse. Aber irgendwie finde ich so, es tut ihrer Theorie keinen Abbruch, eben, wenn es eben halt nicht die Hebammen waren, die als Erste irgendwie verfolgt wurden oder so. Und das ist auch nicht ihre erste These, sondern das haben irgendwie so zwei Typen, die irgendwie sowas rausgebracht haben. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und ich finde irgendwie auch so sehr interessant, jetzt würde ich nochmal sozusagen so einen Schritt zurück machen, dass ist auf jeden Fall ja immer so krasse Denunzierungen gab. Also sozusagen, wenn eine Frau beschuldigt wurde, da wurde sie so lange gefoltert, bis sie andere Namen genannt hat. Und deswegen gab es dann immer so ganz viele Frauen, die gleichzeitig ermordet wurden. Und da eine ganz zentrale Rolle hat so der sogenannte Hexensabbat gespielt. Das war angeblich immer so ein Treffpunkt, wo die Hexen sich halt so zusammengekommen sind und irgendwie da die Verschwörungen geplant haben. Und Hexensabbat, also das Wort Sabbat kommt halt eigentlich von Schabbat und also als jüdischen Feiertag. Und da merkt man eben halt auch so eine Verbindung vom Antijudaismus zu dann so Hexenverfolgung. Also sozusagen die Verschwörungen, die vorher eigentlich gegen Juden vor allem gerichtet waren, dass sie so Brunnenvergiftungen machen, dass sie irgendwelche satanischen Rituale durchführen oder so, das hat sich dann in dem zu dem Zeitpunkt irgendwie gewandelt und auf Frauen übertragen. Und also Antijudaismus auf jeden Fall nochmal unterschiedlich zu Antisemitismus, aber finde ich ganz interessant, wie sich so diese Verschwörungsideologien, wie es da so Parallelen gibt. Und dann fand ich auch wiederum sehr interessant, wie dann die Nationalsozialisten mit der Hexenverfolgung umgegangen sind und sozusagen da auch so Forschung betrieben haben. Da gab es auch verschiedene Leute, die unterschiedliche Sachen gemacht haben. Aber unter anderem ging es eben halt darum, eigentlich hauptsächlich zu zeigen, dass die Kirche hinter den ganzen Verfolgungen steckte. Und dass es vor allen Dingen darum ging, so germanische Kulturtradition auszurotten. Und da wurde natürlich jetzt nicht irgendwie von der Verfolgung von Frauen oder so geredet. fand ich auch nochmal so ganz interessant.
Das fand ich auch total interessant. Da gibt es, also wer dazu nachrecherchieren möchte, im digitalen deutschen Archiv der Frauengeschichte, wenn ihr einfach das Stichwort eingebt, Hexenverfolgung, da tauchen so ein paar Originale auf, wo man ganz gut nachlesen kann, nachrecherchieren kann. Finde ich eines der wichtigsten Archive für mich mittlerweile, weil es einfach so gut aufgearbeitet ist und zugänglich ist.
Ja, voll gut. Und was ich auch gerade noch gedacht habe zu dem Hexensabbat, das ist dann ja sozusagen heute so ein bisschen so auf einen Tag zusammengestampft, sage ich mal, mit der Walpurgisnacht. Und das ist ja heute auch irgendwie eher so ein kommerzielles Fest, wo dann so Frauen verkleidet als Hexen um Feuer tanzen und sowas. Aber das ist zum Beispiel auch eigentlich gar nicht historisch irgendwie was mit Hexen zu tun hat und eigentlich eher so vor 300 Jahren oder dann Goethe, der das so in seinem Faust mit verarbeitet hat und die Hexen, die irgendwie auf dem Brocken feiern. Also ich fand irgendwie so interessant daran, dass es so ganz viele Vermischungen gab zwischen dann so Kommerzialisierung von so Hexen und das auf einmal irgendwie so attraktiv machen und als so widerstandsfähige Frauen.
Bibi Blocksberg.
Bibi Blocksberg.
Bist du mit Bibi Blocksberg groß geworden?
Ja, auf jeden Fall.
Oder Ottfried Preußler.
Ja, genau. Und die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Ich fand das immer toll. Und das sind ja, aber das ist zum Beispiel dann auch wieder was mit diesem so die guten und die schlechten Hexen.
Ja, also, genau, wir haben hier gerade ein zeigst du gerade drauf, so ein Zitat, das würde ich mal kurz reinlesen. Und zwar gab es im 13. Jahrhundert, also wir hatten ja vorhin den Bezug zu den Beginen, 12. 13. 14. 15. Jahrhundert war sozusagen so eine Hochburg. Es war allerdings auch eine Warmzeit, also es war auch eine Blütezeit in diesem Mittelalter, wo die Beginen, und das ist auch eine These, die kommt jetzt eher aus dieser beginischen Bewegung, das waren wirklich sehr freie Frauen, die sehr wirkmächtig waren und die in allen, ich sag mal, Zweigen Wirtschaft, die waren wirtschaftlich auch sehr erfolgreich, dass das natürlich auch diese Hexenverfolgung wie eine Gegenbewegung war gegen das Erstarken oder gegen die emanzipatorischen Bewegungen von Frauen. Es gab jedenfalls in Erfurt einen Dichter, Nikolaus von Bibra, und der will Folgendes beobachtet haben. Es gibt dort Beginen in unendlicher Zahl, also wir reden vom 13. Jahrhundert. Einige leben böse, einige gut für sich. Von diesen gibt es einige, die weder eine schändliche noch eine hässliche Sache wissen wollen, sondern die gern zur Kirche gehen und am Ende der Messe mit einem reinen Herzen zurückkehren. So, das sind die Guten. So, und dann, die fliehen vor dem Bösen. Dann, es gibt einige andere, über deren Sitten ich berichte, die gleichsam Matronen unter falscher Religion flüchtigem Nachstreben und überall herumstreuen. Zurückschreckend vor der Spindel laufen sie weg, um überall zu spielen. Ja, bald gehen sie auf den Markt, bald eilen sie zum Kloster der Mönche und durchwandern dann den Chor der Geistlichen und vielleicht auch deren Bett. Böse ist der Scherz dieser Schwestern.
Ja, und voll. Und das ist ja dann auch wieder so dieses Bild, was heute so existiert in diesen ganzen wo es eigentlich immer, wenn es ums Thema Hexen gibt, es gibt die guten Hexen und es gibt die bösen Hexen. Es gibt die guten Frauen und es gibt die schlechten Frauen. Und irgendwie sich, also da so diese Dualität, die da aufgemacht wird, das ist auf jeden Fall auch nochmal so eine ganz andere Sache für sich. Also das kann man dann ja auch wieder unterteilen in eigentlich so, das ist die Schlampe, die Schlechte, das ist so die Gute, die Heilige.
Heilige und Hure.
Ja, genau.
Der Klassiker der Kirche.
Der Klassiker, der eigentlich sozusagen bei den guten und schlechten Hexen da schon immer mit implementiert ist. Und wo es aber sozusagen wichtig ist hinzuweisen, dass es das in der frühen Neuzeit nicht gab, dass da einfach alle Hexen oder alle Frauen, die halt als Hexen bezeichnet wurden, dass das auf jeden Fall immer was Nachteiliges hatte. Und genau, deswegen irgendwie würde ich noch mal gerne über diese Frage diskutieren. Ist es politisch sinnvoll, sich als Hexe zu bezeichnen oder irgendwie sich darauf zu beziehen? Und ich glaube, man muss diese Frage auf so unterschiedlichen Ebenen betrachten. Und du hast sozusagen da eher so die Ebene der Frauenbewegung in den 70er Jahren im Kopf, wo es so erstmal einfach was sich selbst Ermächtigendes hatte, als so vielleicht so starke, widerständige, wütende Frau zu sehen. Würdest du dem zustimmen?
Also ich würde, glaube ich, eher, ich würde es immer differenziert betrachten. Also einmal aus so einer phänomenologischen Sicht, was bedeutet das Wort Hexe? Ne? Hakatsusa ist die Zaunreiterin. Also ne, das, was heißt das eigentlich? Das heißt Frauen oder Frauen, die sich am Rand bewegen. Frauen, also da gibt es auf jeden Fall diesen Zugang zu oder den Bezug zur Heilkunde. Und es hat natürlich auch was mit dem Leben in der frühen Neuzeit zu tun. Das war ja nicht so wie jetzt. Das heißt, es gab ganz andere Lebensbedingungen. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Und es gab die Pest, die irgendwie durch die Städte gerollt ist. Es gab ganz andere hygienische Bedingungen. Es gab ganz andere Kriege. Und da zu schauen, welche Bedeutung hatte eigentlich traditionelle europäische Heilkunde in diesem Kontext. Das ist diesen einen Strang, den ich denke. Der andere Strang ist, wie sind wir überhaupt zu diesem Wissen gekommen? Und da würde ich mich beziehen auf die zweite Frauenbewegung, die angefangen haben zu forschen und die aber halt vor allem über den Körper geforscht haben. Und wir haben in der letzten Sendung über das Thema Frauengesundheit ja auch gesprochen. Und wo ich denke, ja, wessen werden diese Frauen damals bezichtigt? Ne? Die haben, also es ging letztendlich um ihre Körper und sind ihre Körper verbrannt worden, sind ja nicht ihre Ideen verbrannt worden. Und da denke ich, ist schon auch so ein Bild von, dass, und das beschreiben sie ja auch im Hexenhammer, also dieses weibliche, dass die Gebärfähigkeit und so weiter, also die grundlegenden Sachen sind versucht worden, irgendwie zu dämonisieren. Und das wurde in der Zeit ja auch beschrieben. Also das ist so dieser andere Strang, worauf sich zweite Frauenbewegung bezieht und daraus tatsächlich eine Form von Geschichtswissenschaft auch kreiert hat, die Eingang gefunden hat in die traditionelle, also in die andere Forschung zur frühen Neuzeit. Also das würde ich gucken und dann würde ich schauen, und was heißt das denn für uns jetzt, für uns beide jetzt gerade hier, worauf beziehen wir uns? So wie du sagst ganz klar, nee, ich würde mich nicht als Hexe bezeichnen. Ich denke, nö, ist auch nicht meine Bezeichnung. Also ich finde es sehr schwer. Ich habe das in der Debatte mit dem Beginn gehabt. Ich finde es historisch wirklich schwer, sich auf eine Geschichte von Vernichtung zu beziehen. Also was bedeutet das in mir, ne? Wenn ich mich als Hexe bezeichne, ich bin eine ältere Frau, ich sehe jetzt gerade keine guten Gründe, mich als Hexe zu bezeichnen.
Ja, also ich kann es ja, wie gesagt, auch überhaupt nicht nachvollziehen.
Also auch wenn ich mich als Heilerin bezeichnen würde oder als heilkundige Frau, ist es nicht das, also würde ich nicht als Selbstbezeichnung nehmen, aber ich kann wertschätzen, dass es in den 70er, 80er Jahren auf jeden Fall was war. Und ich kann es im Rahmen von feministischen Widerstandskämpfen, ist Hexe etwas, das ist gesellschaftlich so aufgeladen, dass es wirklich Angst machen kann. Und es ist eine Form von kreativer Widerstandsakt, auf jeden Fall.
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich dem zustimmen würde. Ich habe halt das Gefühl, sozusagen Hexen, also es kommt darauf an, wie man es verwendet, aber es könnte halt auch eher so eine Verniedlichung sein und so ein Sexy machen und so.
Ach, das ist lustig, das habe ich gar nicht.
Ja, und also ich habe das Gefühl, das ist halt vielleicht jetzt so ein bisschen so, weil es dann so cool ist, sich so, wir sind die Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet oder sowas. Also ich denke mir so, das ist einfach falsch, weil wir, wie gesagt, keine Hexen sind und weil das früher auch keine Hexen waren. Also ich glaube sozusagen, das ist dieser Punkt. Und ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde mit dem Hexenhammer und der Gebärfähigkeit und sowas alles. Also da geht es, glaube ich, nicht sozusagen um grundlegende Funktionen, die Frauen haben, sondern da geht es eher darum, dass halt die Frauen von einer anderen Macht beherrscht werden, nämlich dem Teufel. Also sozusagen, sie haben einen falschen Besitzer. Nämlich der Besitzer soll der fromme Arbeiter oder gut arbeitende Mann sein oder keine Ahnung. Sie sollen sich nicht selbst gehören und über ihre Sexualität verfügen dürfen. Und sie, genau, weil diese sexuelle Komponente war immer ganz stark, dass der Teufel sie verführt und dass eben halt davon so ausgegangen wird, ja, Frauen, deswegen betrifft es auch mehr Frauen, weil die haben nicht so einen starken Geist und der Teufel kann sich da mehr irgendwie die beeinflussen und sowas alles. Aber das ist irgendwie schon nochmal so ein Unterschied, aber da wird eben halt so ein krass ein Frauenbild, was vorher auch schon da war, aber was denn da sozusagen so institutionell oder gesellschaftlich halt krass verankert wird. Und ich glaube, man muss sozusagen auch nochmal gucken, was, wenn jetzt sozusagen so in den 70er Jahren die Leute so waren oder die Frauenbewegung da viele waren, ja, ich bin eine Hexe, weil ich finde Heilkunde gut und ich möchte irgendwie so viel über mein Körper ist zentral, meine Sexualität auch über meinen Körper hinaus oder vor allem über meinen Körper irgendwie erfahre ich die, dann ist es ja sozusagen was anderes, als wenn man jetzt sagt, ich bin eine Hexe und beziehe mich so explizit auf jetzt den historischen Femizid bei der Hexenverfolgung und sage so, ich bin eigentlich auch eine normale Frau gewesen, so wie die Frauen früher, die als Hexen bezeichnet wurden. Und da kommt wahrscheinlich einfach auch diese Diskrepanz eben halt von diesem unterschiedlichen historischen Wissen, was damals so vorherrschte. Und ja, ich glaube...
Also ich würde einfach sagen, wenn wir uns auf die Ebene begeben von, es geht um Aneignung von Wissen, es geht um also auch eine Selbstermächtigung und es geht auch darum, dass wir nicht einsteigen in Ausgrenzung, dann, also kam jetzt gerade so, habe ich gedacht, ich habe jetzt kein Problem, wenn Frauen sich als Hexen bezeichnen, solange sie irgendwie widerständig sind gegen patriarchale Norm gegen Ausgrenzung von anderen, weißt du? Also wenn es sollen sie doch machen, weißt du? Es ist
ich denk und es mir ist auch, ja also auch irgendwie. Ich denke mir natürlich sollen sie doch machen, aber ich denke politisch ist es falsch für mich.
Für dich ist es politisch falsch.
Ja.
Für mich, ich denke, ja, finde es auch besser, wenn es irgendwie unterlegt ist, wenn es auch historisch belegt ist, weil ich das schon sehr, also ich bin sehr, sehr froh über die feministische Forschung, dass sie immer wieder so Perlen zutage holt. Und ich finde es auch total interessant, dass hier in Erfurt zum Beispiel geforscht wird, eben auch zu Mystikerinnen aus der Zeit, die ja praktisch noch aus dieser vor der frühen Neuzeit im Mittelalter sind, die unfassbar coole Texte verfasst haben, die ich sehr inspirierend finde.
Ich muss so lachen, weil ich habe nur einmal was so gelesen über so Mystikerin und da fand ich das alles komplett verrückt, weil die ja auch so zum Beispiel so sagen, sie haben so eine Beziehung dann vielleicht so mit Gott oder so und da ist auch so Sexualität spielt eine Rolle und Hildegard von Bingen zum Beispiel als so ja bekannte ja. Vertäterin, die da so viel.
Marguerite Porret ist eine total wichtige Frau, die also ich find's persönlich total spannend, sehr inspirierend und das hat aber auch was, da habe ich vorhin schon gesagt, so die mit für mich mit Traumaarbeit zu tun, weil Traumaarbeit geht einfach um Anbindung an etwas Größeres, was über sozusagen über mein eigenes Leben hinausgeht. Also im Sinne von, wie kann ich überhaupt Sinn finden in einer Welt, die von so krasser Zerstörung geprägt ist? Und das kann Religion sein, das kann eine Form von Spiritualität sein, das kann eine Form von vielleicht Politik sein in der Gemeinschaft, also einfach eine Rückbindung in eine Gemeinschaft. Das sagt ja im Grunde der Begriff für mich Religio. Und an der Stelle würde ich gerne anknüpfen. Und deswegen finde ich das cool, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich finde es, wir sind schon wieder am Ende der Stunde. Ich bin gerade total froh darüber, dass du meine Gehirnkästchen wieder etwas geweitet hast im gemeinsamen Denken über dieses Thema. Und ich freue mich einfach über das gemeinsame Weiterdenken.
Ich freue mich auf jeden Fall auch über das gemeinsame Weiterdenken und merke auch sozusagen, wir haben unsere Unterschiede und wir gucken einfach auf Sachen unterschiedlich. Aber es geht ja auch gerade darum, mal eine andere Perspektive kennenzulernen, um zu gucken, wie finde ich die und kann ich meine eigene Perspektive darum irgendwie erweitern. Und der Punkt mit dem wir müssen irgendwie zusammenkommen, ist auf jeden Fall, sehe ich auch auf jeden Fall. Genau, und ich denke, zusammenkommen und dann darüber diskutieren, was ist eine gute politische Praxis, wie können wir das Patriarchat abschaffen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und sich untereinander auszutauschen allgemein.
Und da kann ich doch zum Abschluss wirklich gut mit dem belgischen Putzfrauenkollektiv der 80er gehen, der befreite Besen. Also, ja.
Ja, werft die Besen weg.
Ja, oder
lasst
kommt
andere die Hausarbeit machen.
Oder aber ja, nicht oder kehrt die AfD von der Straße, ist auch eine Möglichkeit. Ja. Oder? Also, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Sendung.
Ja, und wir hören jetzt einfach mal einen von diesen neuen Popsongs über Hexe von 6,90 Euro, Hugo Bass und Admiral Klatsch.
Vater. Wir brauchen keine Männer, wir brauchen nur Besamer. Dann zieh dich noch mehr Fotzen ran als damals Ali Schwarzer. Spicy mit den Schwestern, Pimmel Rip war gestern. Ich hol meinen Besen und reit ihn wie in einem Western. Hex, Hex, Hex. Jetzt gibt es Stress, Stress, Stress. Verbrennt mich.
Live. Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
Bei Radio Korax in Halle,
dem Freien Radio Stuttgart
und der Wüstenwelle in Tübingen.
Und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
Oui.